Nee, wie gesagt, also wenn alles teurer wird, muss ich das Bier irgendwann teurer verkaufen, sonst kann ich es ja auch gleich verschenken. Und dann mache ich zwar auch Leute glücklich und ich wäre bestimmt auch für eine Weile glücklich dabei, aber nicht lange, glaube ich. Und mein Team auch nicht.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Sascha Bruns von der Landgang Brauerei. Aber erst einmal herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine.
Und Stefan.
Und begrüßen euch recht herzlich. Tja, und diese Folge ist insofern was Besonderes, einmal vom Thema her, was wir sie quasi dazwischen schieben, und einmal auch, weil wir nicht wie sonst halt zusammen einsprechen, sondern irgendwie einige Kilometer getrennt sind. Regine sitzt in Porto und ich sitze in Hamburg.
Da liegen Kilometer und auch ein paar Temperaturgrade zwischen uns, glaube ich, ne?
Ja, leider.
Wie warm war es heute in Hamburg?
Ich glaube, es war jetzt gar nicht so schlimm. Es war sonnig, irgendwie 16 oder sowas. Also jetzt eben, als ich nach Hause gekommen bin, waren, glaube ich, 10 oder 11. Ist schon so ein bisschen so. Mhm. Ist bei dir ein bisschen wärmer, ne?
27 Grad heute. Ich bin da vor rund anderthalb Stunden in einer lauen Sommernacht, in einer lauen Spätsommernacht durch die Straßen Portos nach Hause gewandert.
Ja, sehr schön. Hier ist nichts mehr mit lauen Sommernächten. Hier sind, gehen die kühlen Herbstnächte langsam los.
Das Ganze nennt sich Workation hier. Ich habe ein ganz zauberhaftes kleines Apartment in Borfin. Und da sind auch so ein paar Veganläden und auch ein paar Craft-Beer-Läden rundherum. Man kann das Ganze erleben auf Instagram und auf Facebook, aber vor allen Dingen auf Instagram, da gebe ich auch zwischendurch mal ein paar Tipps, ein paar Biertipps, ein paar Bier-Location-Tipps. Und ich habe vor mir ganz stilecht ein Sakrisch stehen, eine von diesen kleinen Flaschen, diesen 0,25.
Ja, die sind
Flaschen.
Immer süß, ne? Ja.
Ja, das ist eine geniale Erfindung, finde ich. Weil so, wir teilen uns ja oft auch welche, wenn wir zusammen sind. Und wenn man jetzt hier einfach nur noch ein Bierchen irgendwie trinken möchte, dann ist das eben für eine Person manchmal genau richtig. Das finde ich ganz gut.
Ja, das stimmt. Das ist echt eine gute Größe.
Ja. Und Sakrisch cool. Ist natürlich irgendwie stilecht. Ich habe auch schon einige lokale Biere hier entdeckt. Ich war heute in so einem ausgedachten Craft-Bier-Laden, der war sehr international. Also da gab es dann wirklich von aus aller Welt Biere, nur keine lokalen. Dann denke ich mir, das muss nicht sein. Dann tendiere ich
das
doch
ja
lieber, einen Sakrisch zu nehmen.
Ja.
Das hat dann irgendwie, das ist zwar Bier, also alles gut, jeder kann das machen, was er möchte. Aber mich hat das in dem Moment nicht abgeholt. Auch wenn ich da Buddelschip am Hahn gesehen habe. Schöne Grüße nach Hamburg zu Simon. Aber sein Black IPA trinke ich lieber bei uns zu Hause.
Ja, das stimmt.
Du hast aber auch ein Bier vor dir, ne?
Ich habe auch ein Bier vor mir stehen, und zwar den diesjährigen Hopfenreiter von Meisel und Friends.
Mhm.
Ein Double IPA.
Ja, das Double IPA, das haben wir ja auch zusammen getrunken, und eigentlich wolltest du ja vor dir auch haben, das von Berlo.
Von Berlo habe ich auch das Lederhoppen-Festbier vor mir stehen, ja.
Genau, das habe ich persönlich ja noch nicht getrunken. Und
ich finde das ganz, ganz interessant. Insofern, also für ein Festbier finde ich es tatsächlich wenig malzig. Das ist nicht so ganz das, was man erwartet. Aber das ist halt ganz spannend gehopft, unter anderem mit, jetzt muss ich tatsächlich nachlesen, und das ist immer so schlecht. Genau, das mache ich hinterher anders. Scheiße. Muss ich gleich dann schneiden. Und zwar die Hopfen, die drin sind Callista und Hallertauer Blanc Hopfen. Und der macht tatsächlich so ganz spannende Fruchtnoten da noch rein. Also es ist so ein bisschen unerwartet fruchtig und wenig malzig, aber man kann es auf jeden Fall gut trinken.
Mhm. Schön, das klingt auf jeden Fall spannend. War auch ganz cool verpackt in so einer schwarzen, großen Kiste mit einem Glas.
Ja, ja.
Und du hattest jetzt das Vergnügen, es schon zu trinken. Ich habe es vor meiner Abreise nicht geschafft, weil es war ja auch Hamburg Beer Week und es gab keinen Mangel an Bier.
Das stimmt.
Den Hopfenreiter haben wir noch beide gemeinsam kurz getrunken. Und das ist ja echt ein richtig überschäumendes Tierchen, ne?
Ja, da ist wirklich, also da muss ich sagen, da weiß ich auch gar nicht, was einem da an Fruchtcocktail alles entgegenkommt. Es sind ja auch wahnsinnig viele Hopfensorten drin. Es ist HBC 630, HBC 431, Jester, Monroe, Simcoe, Solero, also ja, und die geben alle was rein, also da ist, ja, also wirklich, das ist wirklich ein Fruchtcocktail. Mhm. Ich fand irgendwie, wie Kollegen fand es auch irgendwie zu, ein bisschen zu süß, fand ich jetzt gar nicht so. Also es hat hinten raus auch eine ganz, ganz gute Bittere und klar, es ist ein Double IPA, das ist ja immer ein bisschen kräftiger, ein bisschen körperreicher, aber also ich fand, es ließ sich gut trinken.
8,5 Umdrehungen hat es.
Ja.
Und nochmal kurz zur Geschichte für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht wissen, was der Hopfenreiter genau ist. Das ist ein Bier von Maisel & Friends. Das ist ein Freundschaftssud. Und das ist schon die 7. Edition dieses Freundschaftssuds. Und bei dem geben immer befreundete Brauereien ihre Hopfen dazu. Und deshalb ist das Teil auch so überschäumt an Hopfen. Und da, ja, da sind unter anderem Samuel Smith Brewery dabei, True Brew Brewing Co., den Andi habe ich getroffen auf der Hamburg Beer Week. Das war wieder ein großes Vergnügen. Das ist ja ein total entspannter Typ und er hatte tolle Biere mit dabei. Kühn, Kunz und Rosen ist dabei, Braukollektiv und Pivova Sivovic. Ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen.
Aus Tschechien, ja.
Richtig. Man möge es mir verzeihen, wenn es nicht richtig ausgesprochen ist. Aber diese Brauereien sind dabei und haben ihre Hopfensorten dazugegeben. Und das Ergebnis ist dieses hopfige kleine Tierchen, das übrigens ganz toll aussah im Glas. Also ich habe es jetzt ja gerade nicht vor mir, aber ich erinnere mich, im Glas sah das sehr, sehr verführerisch aus. Und
genau, schöne Bernsteinfarbe, ganz, ganz toller, stabiler Schaum.
So ein bisschen wirklich trüb, ganz
schön anzusehen, ja.
Ganz schön anzusehen und wahnsinnig aromatisch in der Nase. Insofern beneide ich dich, dass du diese zweite Flasche da noch vor dir stehen hast. Obwohl mein kleines Mini-Sackrisch hier, das ist da jetzt auch in Ordnung, weil ich habe ja dieses Ganze drumherum und insofern sei es dir gegönnt. Da soweit zum Angenehmen. Und der Anlass dieser Folge, die wir hier aufnehmen, ist ja jetzt kein angenehmer gewesen, ne?
Nee, gar nicht. Also ja, die Situation ist ja insgesamt schwierig, also nicht nur in der Bierbranche. Es geht ja, zieht sich ja durch alle Branchen durch, die hohen Rohstoffpreise, die hohen Energiepreise, die Inflation. Ja, und das ist auch ja, mittlerweile in der Bierbranche ernsthaft angekommen, ne?
Ja, und wir beide haben viel darüber gesprochen, miteinander, auch mit Freunden und Brauereien. Aber es schlägt ja immer erst so richtig rein ins Kontor oder es fühlt sich erst richtig dramatisch an, wenn es wirklich auch im direkten Umfeld spürbar ist und angekommen ist.
Ja.
Und ich war auf der Pressekonferenz der Hamburg Beer Week und da sprach mich jemand an, Danny Hertrich, der auch in dieser Folge dabei ist, neben Sascha. Da sagte, hast du gehört, Landgang entlässt Leute und muss die Produktion ein bisschen reduzieren, weil die das alles nicht mehr wuppen können. Und einen Tag später gab es diesen Post von Sascha Bruns, Geschäftsführer und Teil der Gründerfamily von Landgang auf Facebook und auf Instagram, wo er erklärt hat, was da passiert ist. Das werdet ihr auch gleich hören. Das ist der Einstieg zu dieser Folge. Und das war schon sehr intensiv, als man das las. Da hat man schon gespürt, oh, das ist eine harte Situation. Und dann haben wir beide uns dann ja auch umgehört und haben andere noch gefragt, wie die das empfinden. Können die verstehen, was da, oder können die das teilen, was Landgang oder Sascha für Landgang dort formuliert hat? Und auch diese kommen in diesem Podcast zu Wort.
Genau, das haben wir einfließen lassen, also die quasi die Zitate von den anderen Brauern.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist, wir haben dort einige groß dabei, mittelständische. Wer leider einen Tick zu spät kam, war Quartiermeister. Da hat uns ja interessiert, ob die ihren sozialen Anspruch noch halten können.
Ja.
Die werden eventuell, sagen sie, vielleicht, wenn es irgendwann mal sein muss, wieder Kurzarbeit und so weiter machen. Aber bisher können sie das alles irgendwie wuppen. Aber auch da ist es schwer. Aber den sozialen Aspekt ihres Biers, wir erinnern uns, ein Teil des Erlöses geht bei Quartiermeister immer in ein soziales Projekt in dem Kiez, in dem das Bier sozusagen verkauft wird. Das wollen die schon weiter durchziehen. Und die kam leider ein bisschen zu spät. Ich wollte sie hier nur noch mal einmal erwähnt wissen.
Und ja, das Spannende war halt, dass sowohl eben halt, genau, es gab diesen Post von Sascha von Landgang und im Rahmen der Hamburg Beer Week hat halt Danny Hertrich zusammen mit seinem Papa, der
Schokobär.
Genau, den Schokobär von Veto kennt man vielleicht noch. Die haben ja auch aufgegeben im Zuge der Pandemie leider. Und die hatten halt quasi eine Diskussionsrunde zum Thema, ist Deutschland zu doof für Craft-Bier? Und das spielt damit natürlich auch rein in die Situation. Aber das wollen wir nicht zu viel verraten. Das kommt in dem Gespräch eigentlich sehr gut raus. Und ich denke, wir lassen es einfach laufen, oder?
Wir lassen es einfach laufen, genau. Eigentlich, ich glaube, das sagen wir auch gleich, aber eigentlich diese Sonderfolge ist ja immer für Supporter. Aber in diesem Fall, weil uns das Thema liegt uns am Herzen, öffnen wir diese Folge für alle Hörer und HörerInnen. Ich glaube, das ist für die Supporter okay.
Ich denke auch. Los geht's.
Relativ spontan, muss man sagen. Vielen Dank für die Spontanität unserer Gäste, Sascha und Daniel. Sascha von Landgang.
Ja, moin, sehr gerne.
Und Daniel von moin. Überquell, Daniel Hertrich.
Hi.
Wir sitzen relativ spontan zusammen, weil es letzte Woche einen Post gab, der inzwischen alleine auf Facebook über 200 Mal geteilt worden ist von der Landgang-Seite. Ich habe mir das kurz angeguckt. Der Post davor wurde 5-mal geteilt. Das scheint hier eine Aufmerksamkeit erreicht zu haben.
Ja, scheint so. Mhm.
Und ich möchte den kurz vorlesen, weil ich fand den sehr schön formuliert. Und damit die Leute, die ihn nicht gesehen haben, auch mit im Boot sind, verstehen, worum es geht. Es ist leicht, sich über Robert Habeck lustig zu machen. Aber wenn wir ehrlich sind, machen wir bei Landgang gerade genau das, was er bei Maischberger gesagt hat. Wir mussten für uns akzeptieren, dass wir so nicht mehr weitermachen können und haben uns daher dazu entschlossen, Teile unseres Betriebes einzustellen bzw. zu verkleinern, um irgendwie durch diese Krise zu kommen. Nicht nur wir leiden unter den gestiegenen Preisen für Rohstoff und Energie, sondern auch jeder unserer Kunden. Ausrufezeichen. Und da liegt eigentlich auch das größte Problem. Wir müssen in der Krise teurer werden und ihr müsst in der Krise sparen. Das passt natürlich nicht zusammen. Und daher müssen wir akzeptieren und darauf reagieren, dass wir in den nächsten Monaten oder Jahren wohl weniger Bier verkaufen werden. Das klingt logisch, ist aber wirklich übel. Denn letztlich mussten wir uns deshalb von Kollegen trennen, die für uns Freunde geworden sind. Insolvent sind wir deswegen nicht. Ändert das etwas daran, dass sich das richtig mies anfühlt? Nein, denn es bleibt uns keinerlei Alternative. Und eines ist uns klar, wir werden an der Qualität der Biere nicht sparen. Und deswegen kommen günstigere Rohstoffe für uns eben nicht in Frage. Aber wir haben eine Bitte an euch. Kauft weiter unser Bier, sofern ihr es könnt. Auch wenn es vielleicht etwas teurer werden muss. Und kommt hin und wieder zum Biertrinken in unsere Brauerei vorbei. Nirgends ist es so frisch wie hier. Liebe Leute, wir alle entscheiden durch unsere Konsumentscheidung, wie die Welt von morgen aussehen wird. Wenn ihr wollt, dass sie bunt, laut und besonders ist, dann kauft Landgang. Und ganz ehrlich, wer will schon eine graue Welt, die von ein paar wenigen Konzernen beherrscht wird? Cheers, Sascha. Ich finde, es war toll formuliert.
Danke, danke. Also ich habe den bestimmt, weiß ich nicht, wie oft ich den gelesen habe, aber jetzt so vorgelesen, wirkt der auch nochmal anders auf mich, ehrlich gesagt.
Inwiefern?
Die Stimme in meinem Kopf liest es ja mit der Intention, mit der wir das geschrieben haben, und jedem von uns ist da irgendwie ein Absatz drin und ein Teil drin, und wir haben das oft umgeschrieben, bis wir alle der Meinung waren, okay, das trifft es auf den Punkt und wird hoffentlich so verstanden, wie wir es meinen. Und das jetzt, wie gesagt, nochmal vorgelesen zu bekommen, so ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt. Weil es auch nicht so einfach war, den zu formulieren, ehrlich gesagt. Und wir haben lange drüber nachgedacht, wie wir es posten, und Opfer, ehrlich gesagt, stand nicht zur Debatte. Es war relativ klar, dass wir das so transparent machen wollen wie möglich und so informativ und aufklärerisch wie möglich. Und ich hoffe, dass es ansatzweise gelungen, ehrlich gesagt.
Er kam ja zu einem ganz besonderen Zeitpunkt auch, denn wir haben ja hier in Hamburg die Hamburg Beer Week. Und zu diesem Zeitpunkt, also kam ja diese Mail raus, und wir feiern ja gerade hier die Bierwelt und so. Und da war das schon so ein kleiner Dämpfer, auch hinter die Fassade zu gucken. Das fand ich sehr besonders. Wir fanden das deshalb sehr besonders.
Ja, ich meine, du kamst ja von der einen Veranstaltung und hast mich gleich angerufen und mir gesagt, du hast irgendwie mit Sascha gesprochen und du hast mit Danny gesprochen. Und feiern wir ja die heile, schöne Bierwelt. Und die ist aber gar nicht so heile und schön gerade. Und
eigentlich ist ja nichts heil und schön gerade, aber auch die Bierwelt.
Das kann
nicht sein,
und das spiegelt sich auch in der Bierwelt wieder, genau. Und das ist natürlich irgendwie, war natürlich für mich jetzt so ein bisschen überraschend, für dich ja wahrscheinlich auch, dann eben halt zu hören, dass es diese großen Probleme gibt. Dann dazu noch die Rohstoffprobleme, die dazu kamen. Das ist einfach ziemlich viel auf einmal.
Also das Timing haben wir jetzt nicht extra so gelegt, um Glied zu sein.
Also, nein, aber du weißt, was ich meine. Das ist da halt.
Aber gerade so unangenehme Dinge passieren ja meistens dann, wenn es einem nicht so passt.
Ja, genau.
Von daher.
Genau.
Ja, ging's nicht anders.
Angesprochen damals, oder diese besagte Veranstaltung, die du erwähnst, das war die Presseveranstaltung zur Eröffnung der Hamburg Beer Week.
Genau.
Und angesprochen darauf hat mich, und dann kommen wir zu unserem anderen Gast, Daniel yes. Hertrich,
jo.
Der sagte, hast du gehört? Und ich mache eine Masterclass dazu, zu dem Thema, ist Deutschland zu blöd für Craft Beer? Über den Titel würde ich streiten, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Der ist wahrscheinlich ja, der Titel, bewusst so gewählt.
Genau, der erste Titel war eigentlich, ist Craft Beer in Deutschland tot? Und dann kam natürlich Axel, unser Chef vom Überquell, und meinte so, ja komm Danny, du bist beim Überquell, jetzt dann so reißerisch musst du es auch nicht machen. Und dann dachte ich mir, okay, wie kann ich den umschreiben, in dem aber trotzdem noch genug reißerisch ist. Und deswegen dachte ich mir dann, ist Deutschland zu doof für Craft Beer? Ist jetzt erstmal, ist ja auch mit einem großen Fragezeichen versehen und natürlich nur als Diskussionsgrundlage gedacht, aber mich hat das ganze Thema jetzt so nach den 10 Jahren ungefähr, wo ich jetzt da wirklich sehr tief in dem Craft-Bereich drin stecke, hat mich das jetzt einfach umgetrieben, weil ich selber so ein bisschen frustriert bin, wie wir gerade eben dastehen mit dem ganzen Bereich. Und ich glaube, jeder hätte nach 2016, wo das Reinheitsgebot ja 500 Jahre alt geworden ist und alles, die ganzen Medien voll waren von Craft Beer und jetzt kommt die Welle der Kleinstbrauer und so weiter. Und da habe ich ja auch noch im bei Ratze im Craft Beer Store gearbeitet und war da so sehr, sehr nah dran und das war so eine richtige Aufbruchsstimmung eigentlich. So, und das ist jetzt halt 6 Jahre her, so, und von dieser Aufbruchsstimmung ist halt nicht mehr so viel übrig, leider. Und deswegen wollte ich einmal in dieser Masterclass dann auch beleuchten, wo wurden jetzt denn Fehler gemacht in den letzten Jahren, was hätte man vielleicht besser machen können, warum stehen wir da, warum geht es nicht nach vorne, und dass jetzt Corona und der Krieg das jetzt noch weiter verschlimmert hat, ist klar, aber es waren auch schon vorher Sachen, die schief gelaufen sind, und die habe ich so ein bisschen in der Masterclass angesprochen, zusammen dann auch mit meinem Dad, der mit Veto 6 Jahre lang quasi auch Bier vertrieben hat und sich dann auch zu Corona entschlossen hat, dann auch die Marke aufzugeben. Und er hat halt auch mal aus der Sicht des Brauers gesagt, wo sind die Schwierigkeiten, was frisst das Geld quasi auf und warum hat er dann am Ende gesagt, lohnt sich nicht mehr. Ne?
Es ist tatsächlich so, du hast es gerade eben gesagt, die Grundstimmung ist ein bisschen eingebrochen. Ich hab auch ein paar andere Brauereien noch gefragt, wie die Stimmung so ist. Ich möchte als Ersten hier einmal jemanden nennen, der dir gut bekannt vorkommt, den Thorsten Schoppe.
Mein alter Meister.
Genau, dein alter Lehrmeister. Und der sagt, wir machen es im Grunde ähnlich wie Landgang. Wir sparen, wo wir können, an Energie, Personal etc. Wir werden Preiserhöhungen machen müssen und wir werden sehen, wie der Markt reagiert darauf. Schwere Zeiten und die Craftbeer-Euphorie lässt etwas nach. Und er sagt, ich mache das seit über 20 Jahren und ich werde weiter Bier brauen. Veränderungen sind in diesen Zeiten unumgänglich. Was sagst du zu deinem alten Lehrmeister?
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also es sind Veränderungen, die wir da draußen beobachten und wir müssen reagieren. Und so viele Möglichkeiten hat man leider nicht, als Brauerei auf Kostensteigerungen zu reagieren. Und das ist so das große Problem, dass einfach alles, was ich brauche, um Bier zu machen, extrem teuer wird momentan. Neben ganz vielen anderen Dingen, die da draußen einfach teuer werden. Sei es das Malz, sei es Chemikalien, die ich brauche, um die Tanks zu reinigen, sei es CO2, was irgendwie auf einmal knapp wird. Es ist relativ wirr alles. Und dann bleibt nichts anderes übrig als früher oder später die Preise zu erhöhen. Und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einhergehen, dass wir weniger Bier verkaufen.
Wie viel habt ihr denn bisher
verkauft?
Würde ich
stark vermuten. Meinst du jetzt?
So Ausstoß, Jahresausstoß.
Letztes Jahr waren wir knapp bei 5000 Hektolitern. Dieses Jahr laufen wir so auf, gute Frage, jetzt 3,5 bis 4 ungefähr, 3,5 eher. Ja, so über einen dicken Daumen. Wenn es noch halbwegs gut zu Ende geht, und das, da bin ich mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Genau, das bedeutet, wir müssen weniger Bier brauen. Und das bedeutet, ich kann meine Jungs nicht jeden Tag irgendwie dreimal den gleichen Tank reinigen lassen. Und das ist leider eine Sache, wo ich einsparen kann. Und dann mussten wir leider das Team reduzieren. Auf Strecke. Genau.
Wie viele Leute müssen gehen? Wie viele sind das?
Insgesamt sind 6.
Nur im Braubereich oder gibt es noch weitere Bereiche?
Auf Vertrieb. Genau. Weil Einzelhandel ist so das, was mit am schwierigsten ist tatsächlich momentan. Also Gastro funktioniert extrem gut. Ist interessanterweise so, dass die Leute, die noch Geld ausgeben wollen, in die Gastro gehen, weil sie es logischerweise auch 2 Jahre nicht machen konnten irgendwie. Auch hier die Bar läuft extrem gut, Veranstaltungen laufen extrem gut. Das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Aber zu Hause oder im Einzelhandel spart man, glaube ich, hier und da. Und vielleicht stellt man sich den Kühlschrank nicht mehr voll mit seinem Lieblingsbier, was man dann eher am Wochenende in der Gastro trinkt. Und das ist dann schon spürbar. Scheinbar.
Aber ist es nicht schwierig, genau am Vertrieb zu sparen, wenn man Bier verkaufen muss?
Ja. Aber das kostet zu viel Energie und zu viel Kraft, ehrlich gesagt. Also wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, oder die Vision, mit der wir angetreten sind, war eigentlich die, so viel gutes Bier unter die Leute zu bringen, wie es geht, und so flächendeckend wie möglich unser Bier zu streuen. Und nicht nur an schon Craft Beer Nerds, die es gab und die auch mit Sicherheit mehr werden, sondern auch an normale Leute, die nicht, vielleicht noch nicht unbedingt Potenzial haben, krasse Craft Beer Nerds zu werden, sondern irgendwie einfach nur dahin schubsen, dass es doch irgendwie regionales, gutes Bier gibt. Das war unsere Mission, oder ist es auch heute noch. Davon würde ich auch heute nicht abweichen, ehrlich gesagt. Und wir werden den Vertrieb auch nicht hundertprozentig einstellen, nur nicht mehr so intensiv betreiben, wie wir im Betrieb haben, und auf die Sachen konzentrieren, die funktionieren. Eben halt Gastro im eigenen Haus, Veranstaltungen hier und Gastronomie draußen.
Ja. Es ist ja so, die Zahlen hast du, wir können unsere Zahlen gleich vergleichen. Ich habe ein paar Zahlen bei Statista aus dem aktuellen Dossier rausgesammelt. Und wenn man sich anguckt, wo wird Bier verkauft? Ich habe jetzt allgemein für das Biersegment, also nicht speziell Craft Beer, was ja irgendwie hier, glaube ich, ein Volumen hatte, Anteil von Kleinstbrauern am Bierausstoß, um die 6,5% vom gesamten Markt, also ist der Craftbeer-Bereich, sag ich mal, bis 2021, das ist die Zahl 2021, Anteil der Kleinbrauereien am Bierausstoß in Deutschland, 6,5. Wir haben angefangen, nur um hier was Positives zu sagen, 2005 bei 5,8 in der Klasse bis 50 Hektoliter.
Wobei ja Kleinbrauereien ja auch nicht zwingend Craftbier bedeutet. Ne?
Nein, das sage ich genau, ja genug. Also, richtig. Aber eher Kleinstbrauereien, sage ich mal. Es gibt ja auch die davon bis zu 10.000 Hektoliter Rubrik, da sind wir bei 1,5 2000 und einem Ausstoß von 1,69 2021. Also irgendwo da in diesem Bereich wird auch Craftbier sicherlich verortet werden. Ich glaube, da hast du auch genaue Zahlen.
Ich hatte die Zahl, die waren deutlich niedriger, 0,33%. Was das Umsatzvolumen angeht im Craft-Beer-Bereich. Wobei aber natürlich auch zu sagen ist, dass die kleinen Brauereien von der Anzahl her natürlich ordentlich gestiegen sind. Das sind von 2005 bis 2019 von 508 auf 862 gestiegen. Das sind die mit maximal 1000 Hektoliter Ausstoß. Und bei den unter 5.000 Hektolitern liegen wir bei 1.124 von 1.548 registrierten Brauereien. Also das geht nach oben, aber man muss sagen, schon vor Corona ist von 2018 auf 2019 das Volumen von Craft Beer um 5% zurückgegangen. Also es war deswegen auch, war es mir wichtig, weil Corona hat uns alle getroffen, das ist schwierig. Ich wollte bei der Masterclass dann eben auch so ein bisschen sagen, wo wurden vorher vielleicht schon Fehler gemacht, weil das ist natürlich eine ganz neue Geschichte jetzt mit Krieg und Corona.
Ja.
Aber
ich möchte noch kurz.
Aber ansonsten zu denen, wo Craft Beer gekauft werden sollte, hattest du, glaube ich, noch als erstes vorgelesen.
Genau, um darauf zurück, da haben wir uns kurz verirrt.
Ja.
Tatsächlich Ist es im gesamten Bierbereich, ist es der Verbrauchermarkt, der klassische Supermarkt. Der Getränkeabholmarkt liegt bei 30% um die, der Verbrauchermarkt liegt bei 43,1 bei den Wegen. Und wenn wir das dann angucken, Vergleich Handel und Gastronomie, Zahlen 2020, auch von Statista, sind wir 18% Absatzmarkt Gastronomie und 82 dann im Handel. Also die Gastronomie ist der weitaus kleinere Part, um Bier zu vertickern.
Definitiv, definitiv.
Ja, das ist so, man macht da aber meistens mehr Geld damit.
Ja, das ist das. Das ist ein wichtiger Punkt.
Das ist auch ganz wichtig jetzt während Corona gewesen, ne? Diese ganzen Anlässe, wo man Fassbier verkauft hat, das ist natürlich das einfachere Geld für die Brauereien als Supermarkt, Vertrieb, Rückvergütungen zahlen, auf Aktionen eingehen und so weiter. Aber ich habe es bei mir auch so, also meine Umfrage war übrigens von Fortschritt GmbH und die war direkt eigentlich vor Corona, deswegen fand ich das so gut. Und da wird auch gesagt, dass 70% der Leute gerne ihr Bier oder ihr Craftbier im Supermarkt kaufen. So, und das ist halt natürlich schon ein gewisses Problem, weil das halt der denkbar ungünstigste Point of Sale ist, den wir haben. Weil man kann vielleicht jemanden im Supermarkt fragen, wo steht das Bier, aber mehr kann er wahrscheinlich zu dem Bier dann auch nicht sagen. Und an den Preisschildern, so viel Fläche, die wir da haben, ist es schwierig, den klar zu machen, hey, du müsstest nochmal daneben bitte ein kleines Schild hängen, wo dann vielleicht nochmal draufsteht, was das Bier alles kann und so weiter. Aber das ist alles denkbar ungünstig dafür. Noch dazu stehen wir im direkten Preisvergleich mit den normalen Bieren. Also Craft Beer steht ja meistens direkt neben dem normalen Bier. Und das ist für mich eigentlich auch da komplett fehlplatziert. Normalerweise müsste das eher zu den Genussgetränken, zum Wein oder auf Sonderplatzierungen. Aber wenn wir immer in dieser Vergleichbarkeit sind mit den Industriebieren, die viel Geld dafür einsetzen, dass Angebote geschaltet werden können, wo ein Kasten, der normalerweise 14, 15 Euro kostet, plötzlich für unter 10 Euro drin steht, dann ist das ein großes Problem, weil klar, und jetzt in der Krise wird es auch wieder so sein. Und auch während der Corona-Krise war das der einzige Hebel, den die Brauereien hatten, war Sonderangebote zu machen, dass darüber das Bier verkauft wurde. Und das ist, dann hast du 5, 6, 7, 8 Brauereien, die alle genau das Gleiche machen, die gehen alle über den Preis. Und das ist ein wahnsinniger Strudel, der da vollzogen wird, weil das bringt niemanden was. Das bringt der Brauerei nichts, weil die markenloyal sind, die bekommen das halt zum günstigeren Preis. Und es bedient einfach bloß die Billigkäufer, denen das völlig egal ist, was ich jetzt da für ein Bier vor mir habe, sondern die nur ihren Rauschgetränk vielleicht haben wollen. So, und das ist es. Und das macht es unglaublich schwer. Und das war halt in der USA nicht so. Ne? In der USA ging das Ganze mit Craft Beer über die Brauereien und über die Liquor Stores. Da hattest du geschultes Personal, dass du vielleicht sogar noch mitgekriegt, dass die Brauerei noch ein Brauereifest macht oder ein neuer Release ansteht. Du konntest mit dem Brauer schnacken. Das war was ganz anderes. Und erst viel später kam dann irgendwie die Geschichten, dass das in diesen großen Superstores und sowas dann natürlich dann auch gab. Aber so wie es jetzt gerade verkauft wird, müssen wir es uns irgendwie nicht wundern, dass es so ist, wie es ist. Und auch so Grawler-Verkauf, also wir haben im Überquell den Grawler-Filler komplett rausgebaut, so weil wir das so wenig gemacht haben. Bei uns lief es bei Corona auch nicht so toll. Sascha, bei dir war es, glaube ich, ein bisschen besser. Aber das ist halt alles so solche Sachen, wo wir denken so, hey, kommt doch zur Quelle, da schmeckt es doch immer am besten, kauft da euer Bier. Das passiert halt irgendwie nicht so wirklich. Und das frage ich mich, wo ist es daneben gelaufen in der Zeit, ne?
Naja, schwierig zu beantworten, glaube ich. Aber das für uns ist die Bar hier in der Brauerei und für euch ja sowieso ist ein wichtiges Herzstück eigentlich, wenn die Leute hierher kommen und durch Führung und keine Ahnung, wie 4000 Menschen wir hier schon durch die Brauerei geführt haben, ehrlich gesagt. Mhm. Also weiß ich wirklich nicht. Müssen wir mal rausfinden. Aber und es ist ein wichtiges Instrument, weil die Leute, wenn sie einmal hier sind, dann sehen die auf einmal die Flasche im Supermarkt und haben ein ganz anderes Gefühl, weil sie hier Emotionen und die Brauerei und hoffentlich einen guten Abend hatten und sich hoffentlich noch dran erinnern können. Und das ist super wichtig, nicht nur für uns, sondern auch für die Leute, damit sie was mitnehmen. Und dann werden wir auf einmal sich beim Supermarkt. Und so funktioniert das genau das Prinzip, was du gerade sagtest, wie es in den USA gelaufen ist. Und deswegen ist die Bar hier auch so wichtig, einfach.
Du hast mir im Vorgespräch nochmal am Telefon gesagt, als wir dich kontaktiert haben, können wir diesen Podcast machen, hast du gesagt, unser großes Problem ist, ihr seid ja durchaus gut hier zumindest im Einzelhandel, im direkten, innerhalb Hamburg, eigentlich sehr gut vertreten.
Ja.
Aber jetzt, das hast du ja angedeutet, die Preisschraube dreht sich, der Bierabsatz ist rückgängig, die Leute trinken weniger Bier, die großen Brauereien reagieren mit viel Bier, das in den Markt muss und mit Billigpreisen und dominieren auch die guten Plätze im Supermarkt. Und da kommst du nicht gegen an.
Also die letzte Statistik, was ich jetzt gehört habe, waren, dass wir 96 Liter pro Kopf pro Jahr jetzt, glaube ich, haben. Ich glaube, vor 10 Jahren hatten wir 10 mehr.
Ja, ne? 106, über 100 auf jeden Fall. Ja, ja.
Oder sowas. Also das ist jetzt schon viel, was darunter gegangen ist. Ich weiß nicht, ob Corona da schon eingerechnet ist.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Das kann natürlich sein, dass da noch weiter runtergegangen ist.
Aber was heißt das denn für euch zum Beispiel dann in der Konsequenz, wenn dieses Bier, wenn ihr eigentlich gut vertreten seid, aber…
Naja, weniger Sichtbarkeit. Also die Leute müssen schon unter Umständen über Bier stolpern und über regionales Bier. Es gibt keine Ahnung, wie viele Menschen, die uns gezielt und regelmäßig kaufen. Deswegen, also fand ich das Feedback auf dem Post auch so krass und so bestärkend und auch motivierend, weil so viele Leute gesagt haben, wir kaufen euch immer. Macht bloß weiter und ja, tun wir. keine Sorge. Das auf jeden Fall. Aber das ist, oder bin ich mir zwischendurch gar nicht so bewusst, wie viele Leute uns offenbar regelmäßig kaufen und so als Standardbier haben. Aber da draußen laufen halt noch ganz, ganz viele rum, die einfach anderes Bier kaufen. das ist das Problem. Dass ich gerne noch mehr Bier verkaufen würde irgendwie und noch mehr Leute erreichen würde. Und dazu brauche ich einfach mehr Platz in Regalen und so weiter und so fort. Und die Power habe ich gar nicht, das auf die Straße zu kriegen, ehrlich gesagt. Und dann knackt es halt irgendwann.
Ein Problem der Investition. Julia Wesselow unter anderem hat gesagt, das Problem ist ja auch, dass wir eben nicht so groß jetzt noch investieren können in irgendwelche großen Kampagnen oder so. Sondern wir müssen flexibel auf den Markt reagieren, das tun wir und das tun wir in aller Ruhe.
Ja, ja.
Und vermutlich kommen auch die um Preiserhöhungen nicht drumherum bei Care wieder. Aber dennoch Ruhe und man muss reagieren.
Wie gesagt,
hat
also,
aber nicht die Investitionsmenge.
Wenn alles teurer wird, muss ich das Bier irgendwann teurer verkaufen, sonst kann ich es auch gleich verschenken. Und dann mache ich zwar auch Leute glücklich und ich wäre bestimmt auch für eine Weile glücklich dabei, aber nicht lange, glaube ich. Und mein Team auch nicht irgendwie. Weil
also nur, ja damit man sich das auch mal vorstellen kann, ne, bei Malzen 60% Preissteigerung.
Ja, das ist Wahnsinn. Also du kannst natürlich auch irgendwie an Qualität sparen und irgendwie günstiger einkaufen oder weniger Hopfen ins Bier schmeißen, aber dafür habe ich das hier nicht angefangen. Also das,
bei Malz
möchte ich nicht.
Ist es, weil letztes Jahr die Gerstenernte so schlecht war, ne?
Ja, genau. Und die Malzproduktion extrem energieintensiv ist.
Richtig.
Also die Ernte ist ja anscheinend, sagte Fritz Wülfing, dies Jahr wohl besser ausgefallen, wieder weil irgendwie die Gerste schon durch war, bevor es so trocken wurde.
Ja,
also vielleicht
geht
das noch ein bisschen runter. Aber
ja, mal gucken, also die Preise sind gerade in the making, was Gerste angeht. Ja, also das ist jetzt so die heiße Phase gerade und dann mal schauen.
Aber dann auch ne Glas zum Beispiel. Glas kommt überwiegend aus der Ukraine und aus Russland. So, ne? Da kann man sich jetzt vorstellen, was da jetzt halt los ist. Die Transportpaletten, die kosten jetzt das Doppelte mittlerweile. So. Also das sind alles.
So eine Europalette ist fast eine Wertanlage wie ein Porsche.
Ja.
Also es ist wirklich überall so. Ne? Ich glaube, beim Hopfen ist das Einzige, was irgendwie noch.
Ja, wo die Ernte dieses Jahr auch nicht rosig aussieht, ehrlich gesagt.
Also, der hat ja Alphasäure stark eingebüßt, sagte Brian. Was dafür sorgen wird, dass der A rar ist und du wirst mehr brauchen.
Ja, das ist alles nicht cool.
Es
wie gesagt, auch Chemikalien, Natronlauge,
cool.
Etc. Das ist Wahnsinn. Also.
Fritz Wülfing hast du gerade eben angesprochen. Der hat uns heute Morgen angerufen.
Ja.
Der sagte, er ist so schlecht im Schreiben, er hasst Sprachnachrichten, er ruft an.
Ja.
Alemania, Bonn. Er sagt, es wird bei Ihnen keine Kündigung geben und er zieht da so durch. Er hat letztes Jahr schon die Preise erhöht um die 20%. Setzt auf flexibles Management, ist natürlich auch ein kleiner Laden und sagt, das passt irgendwie ganz gut. Er hat ja sowieso diese Grundfrustration bezüglich der Biersituation in Deutschland. Und Zitat, da stellen Leute wie Sudden Death oder Fürst Wiacek tolle Brauereien hin. Und müssen bis zu 70% ihrer Biere in den Export geben, damit sich das rentiert. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, das fand ich ganz interessant. Haben wir schon im Vorfeld irgendwie eine Situation gehabt, die schwierig war? Und du müsstest ja auch sagen können, ist diese Situation, wie sie jetzt da ist, die zu Kündigungen führt und ja auch zu diesem Post am Ende und zu dieser Grundsituation. Hat die sich schon vorher abgedeutet oder ist das nur ein Produkt der aktuellen Krisenkumulation, die wir jetzt haben?
Ich glaube eher Zweiteres, ehrlich gesagt. Also wenn die Kostensteigerung nicht so extrem, wie sie sind, wäre es vielleicht irgendwie das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr nicht so richtig spaßig geworden. Aber man wäre da unter Umständen irgendwie durchgeströmt. Aber durch den extremen Kostendruck, den ich habe, muss ich halt Preise erhöhen. Und auch nicht nur so ein bisschen. Also das ist, und wir haben die letzten 7 Jahre, also seitdem es die Brauerei gibt, haben wir noch nie Preise angefasst, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht nach oben. Und mal gucken, was passiert. Aber wäre das nicht so in der Intensität und in der Kurzfristigkeit, also kriege ich gefühlt alle 2 Monate Preissteigerungen von irgendeinem Zulieferer. Also ich kann gar nicht, die Produktkalkulation kann ich gar nicht so schnell neu machen. Und will ich auch ehrlich gesagt nicht mehr. und letztendlich sind es irgendwie Centbeträge, die dann hier und da fehlen. Aber macht halt keinen Spaß, weil weniger wird immer weniger. Und ich glaube, das macht es so in Anführungszeichen dramatisch. Also ich bin zuversichtlich, dass es auch irgendwann wieder besser wird, definitiv. Ich kann nicht sagen, wann. Keine Ahnung, was ich für eine Prognose irgendwie stellen würde. Ich glaube, nächstes Jahr wird auch noch nicht wieder super. Aber ich bin mir sicher, irgendwie in 1-2 Jahren wird das auch wieder bergauf gehen und wird sich das in irgendeiner Form normalisieren oder in irgendeine Richtung gehen, die rosiger aussieht. Da bin ich wirklich zuversichtlich, weil eben halt hier viel zu viele Leute sind, die unser Bier gerne trinken und die gerne regionale kleine Brauereien trinken und die da viel Spaß dran haben und es genießen, und die wird es immer geben, definitiv. Und das macht mir Mut, das sollte uns allen Mut machen, einfach weiterzumachen, solange es irgendwie funktioniert. Und das wird es, glaube ich.
Craft Beer muss man erleben. Ist die Zukunft dann regional? Das heißt, die Weltherrschaft wollen wir nicht?
Die wollte ich noch nie, aber ich bin ja so bescheiden. Nee, manchmal versuche ich mir das einzureden, dass ich die Weltherrschaft will. Nein, Quatsch. Nee, also umso mehr Leute mein Bier trinken, umso cooler finde ich es natürlich, klar, keine Frage. Aber ich bin jetzt nicht angetreten, um die Welt zu regieren, ehrlich gesagt. Das scheint auch nicht so einfach zu sein.
Überquell ist ja eigentlich von der Herangehensweise ähnlich wie Landgang. Also das ist ja vom Preisspektrum natürlich über dem, was der durchschnittliche Biertrinker vielleicht kennt, aber ja noch nicht in der obersten Riege. Da gibt es ja noch ganz andere Preise, wo zum Beispiel ja auch Fürst Viacek sich bewegen. Der sagt, Georg, wir können unsere Preise jetzt nicht groß erhöhen. Die Leute können nicht 10 Euro für eine Dose kaufen, bezahlen. Das wird nicht funktionieren. Nee. Wir müssen das jetzt unter Schmerzen aushalten. Ja. Das wird nicht leicht.
Ja, und Georg wird wahrscheinlich auch sagen, ja gut, dann würde wahrscheinlich nicht sagen, dann hören wir halt auf, geile Double IPAs zu machen. Kann ja nicht der Weg sein.
Kommt für ihn nicht in Frage, hat er auch gesagt. Es kommt für uns nicht in Frage, jetzt irgendwo dran zu sparen. Das war noch nie ihre Strategie. Nee. Deshalb liegen sie ja preislich, wo sie sind. So, und von daher müssen die da jetzt so durch auf diesem Level. Nun habt ihr beide Brauereien ein anderes Level gewählt am Anfang, muss man sagen. Und ja vielleicht auch Bierstile, auch Bierstile, ihr seid ja, beide Brauereien sind ja durchaus breit aufgestellt, aber es gibt ja Flagship-Biere, jetzt ganz neu beim Überquell, das Pilz zum Beispiel, das Bambule, und bei euch, ihr habt ein wunderbares alkoholfreies, das ich gerade trinke, den Kapitän oder das Pilsener Flagship-Biere, die ja bewusst auch auf einen Bierstil anspielen, den die Leute kennen und der sie jetzt nicht fordert. Das kann man auch mal kastenweise kaufen, zum Beispiel.
Das ist auch, glaube ich, immer noch wichtig. Weil
ist das noch wichtig? Genau.
Wir sind ja aber auch noch, also wir wollen ja auch
irgendwie. Dieser Kasten Bier wird ja teurer werden und dann sich noch mehr abheben von dem, was
klar,
ich finde.
Klar, ja, kannst du ja auch einen Sechser davon kaufen. Ne? Also musst du nicht unbedingt gleich auf
Kasten oder 4.
Also das ist, aber ich finde es immer noch wichtig, wir wollen ja irgendwie die Normalo-Trinker auch zu unserem Bier bringen am Ende. Das ist ja immer noch die größte Verwenderschaft und wir werden alle nicht überleben, wenn wir nur Double Nipahs, Double Dry Hopped für die paar Nerds brauen, die wir hier in Deutschland haben. Die werden uns nicht durchbringen. Das
von heißt, den Nerds können wir nicht leben.
Ja, also genau. Und deswegen ist es ja auch so, dass diese Hype-Brauereien, die wie die First Via Check oder Sudden Death oder sowas bedienen, sodass die 70% ins Ausland verkaufen. So, ne, das ist ja genauso das. Und wir haben halt gesagt, wir gehen halt den Weg, dass wir versuchen wollen, auch vor allem halt in Deutschland die Trinker vielleicht zu unserem Bier zu bekommen. Deswegen haben wir jetzt das Bambule-Pilz auch nochmals als günstigere Alternative bei uns dann, wo der Sechser dann eben auch irgendwie erschwinglich ist eben und dann keine 10 Euro kostet, sondern irgendwo bei 7 Euro liegt. Und ich glaube, das ist auch wichtig und vielleicht ist das halt noch die Arbeit, die wir weitermachen müssen und weitergehen müssen, weil vielleicht war da auch der Fehler am Anfang, als Craft Beer hier angekommen ist, hat jede Brauerei erstmal irgendwie ein IPA gemacht. Hier Hopfen, take this, Pilztrinker, helles Trinker, so, ne, weil man es halt selber geil fand, ich verstehe das ja auch so und irgendwie, wenn man sich mit beschäftigt, ja, mega cool, aber vielleicht hätte man ganz, ganz hinten erstmal ganz easy anfangen müssen und ein hopfengestopftes Pilz oder ein hopfengestopftes Helles, wo man den ganz vorsichtig erstmal mitnimmt, den Trinker. Ja. Ich glaube, viele wurden abgeschreckt, weil einfach wir zu schnell, zu crazy gebraut haben. Dann teilweise die MHDs natürlich auch bei diesen, oder die Haltbarkeit, muss man ja mehr sagen, bei diesen hopfenbetonten Bieren ja auch nicht so lang ist. Es fängt nach 3 Monaten schon an, Hopfen abzunehmen. Mhm. Nach 6 Monaten, der geschulte Trinker merkt schon volle Kanone, dass da eine Alterung im Spiel ist und ja. Nach einem Jahr kannst du es gar nicht mehr trinken. So, ne? Und da sind so Sachen, vielleicht hätte man die noch ein bisschen besser eben an die Hand nehmen müssen, die Leute. Ja. Ne? Und ich glaube auch, dass das teilweise auch so in der USA abgelaufen ist, dass die erstmal weit unten angefangen haben und sich dann immer weiter drauf. Und wir haben uns halt viel dann abgeguckt und dachten, ey, IPA ist da der Stil, der am meisten abgeht. Das muss ja den Leuten bei uns auch abschmecken. Los geht's. So, und plötzlich trinkt jemand ein 60, 70 IBU IPA und sagt, boah, Craft Beer ist aber nichts für mich.
Ja, ich glaube, wir haben auch ehrlicherweise zu lang, zu falsch den Begriff Craft Beer hier genutzt.
Ja, das
also es gibt wirklich Momente, wo Leute hier an der Bar stehen, gucken, was wir so für Bier haben, irgendwie 10 Biere vom Hahn, guckt er, ach, das ist ja alles dieses Craft Beer, ja, dann nehme ich das Pilz. Und dann denkst du, hä, wie jetzt, wie meinst du das?
Aber es ist ja bei euch dann schon mal ganz vernünftig, dass ihr auch was da habt, was dann wirklich auch Pilz heißt. Also das ist bei euch mit dem Bambule auch ähnlich, dass das Original irgendwie ein helles ist, wissen vielleicht einige nicht, da müssen sie dann schon mal nachfragen oder halt gucken, da ist es einfach tatsächlich besser, irgendwas zu haben, wo auch Pilz draufsteht, das kennt man, da weiß man, was drin ist, so.
Ja, ich glaube, das hat man bei Überquell jetzt dann auch gemerkt, dass man einen Pilz haben muss. Am Anfang waren da ja 2 Gründe. Also es gab eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Pilsner Urquell über den Namen.
Ah, okay.
Und deswegen hat man am Anfang, weil halt der eine Passus war, man darf kein Pilz brauen, was in der Anmutung des Pilsner Urquell ähnelt und bla bla bla. Deswegen hat, das war auch ein Grund, warum man am Anfang dann eher gesagt hat, gut, jetzt haben wir noch einen bayerischen Braumeister, dann brauen wir halt ein hopfenbetontes Helles, also ein bisschen hopfig. Das Helles. Und das war dann damit das Original. Aber das wurde auch jetzt verstanden, dass man einfach als deutsche Brauerei schon einen Pilz mit dabei haben muss. Und das ist dann halt die Sache, wie gehst du mit dem Pilz um? Und bei uns war es eine lange Entwicklung und wir haben dann gesagt, wir lassen es unfiltriert, machen Kellerpilz draus, weil das dann noch ein bisschen so dieses, das macht es noch ein bisschen anders, das macht es noch ein bisschen gehaltvoller. Und deswegen sind wir jetzt eben so mit dem Bambule am Start, was wirklich auch sehr gut läuft, jetzt vom Fleck weg. Und ja,
ich finde es auch sehr lecker übrigens, mal so als Side-Note.
Vielen Dank. Ja, also man muss einen Pilz dabei haben. Ja. Und das ist es halt, ne? Und auch schon, was Sascha gesagt hat, die Leute hier durchführen, Brauereiführung und sowas. Das habe ich vorher bei Ratsherrn so oft gemacht. Open Bottles im Craft Beer Store, wie viel ich da gegeben habe, jede Woche einmal. Also man hat ja versucht, die Leute irgendwie alle bei der Hand zu nehmen, aber ich glaube, das waren auch immer nur so ein paar Leuchttürme, die wir in Deutschland hatten, die das mit Inbrunst gemacht haben. Und dann gegen hattest du ganz, ganz viele Point of Sales, die genau das nicht gemacht haben. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, wo wir halt heute noch davon zählen. Und jetzt kommen die ganzen Sachen mit dazu, Corona, Krieg, Preissteigerung und so weiter. Ja, und jetzt stehen wir alle da und haben Tränen in den Augen, so ungefähr.
Ist der Traum ausgeträumt?
Noch Nein, nicht.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Es ist ja auch genauso das, was irgendwie bei der Diskussion auch rausgekommen ist bei der Masterclass. Ist jetzt Deutschland wirklich zu doof? So, nee, auf keinen Fall, natürlich nicht. Es wurden halt Fehler gemacht, die kann man natürlich noch ausbügeln. Und es ist ja auch in der USA so gewesen. Es gab eine Konsolidierungswelle nach einer gewissen Zeit. Das war so von 2000 bis 2009 oder irgendwie sowas. Mhm. Moment, ich gucke nochmal, nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle.
In der Zeit, wo du guckst, kann ich noch sagen, warum haben sie bisher noch kein Craft Beer getrunken? Eine Umfrage, übrigens auch von Fortschritt, aber im Statista-Dossier drin. Und da hieß es, 61% sagen, das ist mir zu unbekannt. Also ich kenne das nicht, zu unbekannt. Und 14 sagen, kein erkennbarer Mehrwert zu industriellem Bier.
Genau, das hatte ich bei meiner Dings auch. Nein, also zu unbekannt, ja.
Pfand ist dasselbe.
Wir haben halt eben nicht die heftigen Marketingbudgets, um rauszugehen und unsere Marke bekannt zu machen und hin und her. Und darüber ist leider so. Ich habe jetzt die Statistik übrigens, ja, also es sind zwischen 2000 und 2009 war diese Konsolidierungswelle und danach, also ist es dann unglaublich, da waren sie dann knapp unter 2000 und jetzt innerhalb von 10 Jahren sind die jetzt bei 9247 Brauereien in der USA. Also deswegen, das ist so für mich so die Statistik, die mir Hoffnung gibt und sagt, nach dem ersten Hype kommt die Konsolidierungswelle. Das kam bei uns jetzt halt relativ früh natürlich, weil es ist nicht wie bei in der USA gewesen, von 83 auf 2000 dann in 10 Jahren. Ja. So ist es natürlich bei uns jetzt auch nicht. Aber die Konsolidierungswelle war dann 10 Jahre und danach ist es erst so richtig noch abgegangen. Und ich glaube auch die, die gutes Bier machen und die auch eine gute Marke haben und die ein gutes USP haben, die werden auch durch die Krise kommen. Klar muss man jetzt sparen, so, das müssen wir im Überquell genauso. Mhm. Wir haben eine Preiserhöhung schon in diesem Jahr, Anfang des Jahres gehabt, wo es aber auch große Diskussionen gab. Ne? Also diese Sache mit in eine Diskussion mit Rewe und Edeka zu gehen und wo eigentlich auch schon davon gesprochen wurde, das Bier wird teurer und die stellen sich hin und sagen dann, naja gut, wenn ihr die Preise jetzt nicht halten könnt und teurer werdet, dann müssen wir euch auslisten. Verschenken, so hast du auch gerade gesagt, da können wir das Bier nicht. Ja, nur dafür, dass wir dann im Supermarkt stehen und hoffen, dass dann in der Gastronomie oder dass die Leute ins Überquell geht. Das funktioniert nicht. Dafür sind die Kosten zu hoch. Ja. So, und deswegen auch. Und vielleicht war es auch nicht die letzte Preiserhöhung, die wir jetzt in diesem Jahr gemacht haben, sondern wir müssen dann nochmal nachziehen, wenn der Winter kommt. Wissen wir nicht. Wir haben im Überquell auch schon einmal nach Corona die Preise erhöhen müssen, weil da ist es genauso. Ja. Mehl für die Pizza, die Tomaten aus Italien und so weiter, alles ist teurer geworden. Auch da mussten wir die Preise schon so ein bisschen erhöhen. Das hat jetzt die Leute nicht in diesem Sommer abgeschreckt, zu uns zu kommen. Kommt halt darauf an, wo ist die Schmerzgrenze, ne? Und genauso das, wenn halt den Leuten jetzt gesagt wird, ihr müsst sparen und ihr müsst euch zurückhalten, dann ist halt natürlich oftmals die Genussmittel die ersten, wo man zurücksteckt. Mhm. Ganz klar. So, ne? Und mal sehen, was da jetzt kommt.
Genussmittel und Abos.
Ja.
Das sind die Geschichten, wo was als erstes vielleicht dann fliegt. Wo du gerade gesagt hast, ja, es ist dann einfach auch zu teuer, sich mit einem Edeka auseinanderzusetzen oder einem Rewe vielleicht seit kurz Adrian Klee vom Brewdog einfließen zu lassen, die ja nun mal mit viel Dynamik und Power hier den Markt bearbeiten und auch Menge. Die sagen, ja, es wird vermutlich auch bei uns nicht ohne Preiserhöhung gehen, wo die liegen. Die haben ja gerade mit Aldi zusammen die zweite Auflage ihres Aldi IPAs da an den Start gebracht oder werden es an den Start bringen. Wir werden weitere Skalenvorteile im Einkauf hebeln und uns mit viel Energie der Gewinnung weiterer Volumen und damit auch Skalenvorteilen in der Produktion und Logistik widmen. Und durch die kürzlich bekannt gegebene Kooperation mit Warsteiner im Bereich Gastrovertrieb und Logistik, früh ein Full-Flavored Kölsch für Deutschland und international, sowie die weitere Verstärkung unseres Sales-Teams, insbesondere zur Bearbeitung unserer neuen zentralen Listung bei Rewe, bei Edeka Rhein-Ruhr und Nord sowie Rewe Dortmund sind wir optimistisch, die Absatzmengen weiter steigern zu können. Aber wahrscheinlich nicht ohne Preiserhöhung.
Das ist mal ordentlicher Pressetext.
Das ist, ja.
Ja, aber Bulldog musste auch, ich glaube, 6 Bars jetzt zumachen, ne?
Wir sehen ja auch hier in Hamburg, dass der Laden mal auf hat, hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, da muss man auch Glück haben, einfach weil sie auch das Personal nicht hatten, stark eingeschränkte Öffnungszeiten. Auch BrewDog merkt man, dass das mit Sicherheit kein Lauf mehr ist, der ohne Hürden ist. Ne? Es ist natürlich aber trotzdem eine andere Strategie, sage ich mal, ne? Mit viel Menge in dem Markt. Das kann aber natürlich so eine Brauerei jetzt in der Größe von Landgang vermutlich nicht leisten, ne? Wie wir schon erwähnt haben.
Nee, also er hat ja, glaube ich, 2 oder 3-mal Skaleneffekte erwähnt.
Ja.
Also wenn du klein bist, kaufst du auch kleine Sachen. Und wenn du wenig von was kaufst, ist es meistens teuer. Also es ist nicht so, wird zum Supermarkt gehen und 254 Senf kaufen oder was.
Ja.
Und wir hatten ja auch schon eine amerikanische Brauerei, die das probiert hat und dann ganz schön auf die Schnauze geflogen ist.
Da war
und,
doch was.
Genau, und BrewDog hat ja dann diese Brauerei gekauft. Also oder halt die Brauerei in Berlin gekauft, die sich dann wieder zurückgezogen haben. Also es hilft manchmal nicht, mit viel Druck da reinzugehen und das dann da einfach reinzustellen, wenn drumherum halt einfach die Marke nicht stimmt. Ich glaube, die stimmt bei BrewDog ein bisschen eher als bei Stone. So, die sind mit, ich glaube, einer falschen Strategie nach Deutschland gekommen, die in den USA sehr gut funktioniert, sehr aufrührerisch, sehr, sehr martialisch reinzugehen. Und das funktioniert vielleicht in Deutschland, oder hat nicht funktioniert in Deutschland. Und ja, also diese Kooperation jetzt mit Warsteiner, das sind vielleicht auch tatsächlich auch noch so Sachen, die das dann so ein bisschen zumindest vertrieblich rausreißen können. Ne? Crew ist das ja genauso eingegangen. Die waren ja jetzt nicht so erfolgreich mit, wo waren die zuerst?
Habe ich verdrängt.
AB Ingbev und dann Bitburger.
Stimmt.
Jetzt
Bitburger, ja.
Ja, genau. Also die waren mit AB Ingbev jetzt nicht so erfolgreich, sind jetzt dann nochmal zu Bitburger. Aber die haben das ja auch sehr schnell gemacht, dass man einen Partner braucht, der vielleicht ein bisschen mehr PS auf die Straße kriegt. So, dabei sollte man aber halt auch immer noch die Bierqualität im Auge behalten. Und das ist halt oftmals wahrscheinlich auch noch das Problem, weil wenn dann der Partner sagt so, ja, also ich brauche halt dein Produkt schon zu dem Preis, weil sonst kriege ich es nicht verkauft. So, das kann halt dann auch mal passieren. Ne? Das ist dann, und wenn man dann die Eingeständnisse in der Qualität macht, dann könnte es halt schief gehen.
Wird ja aber, glaube ich, dann auf jeden Fall spannend, weil der Partner Warsteiner ist ja wahrscheinlich auch, damit sie das halt hier stärker in die Gastro kriegen.
Ja.
Und spannend, wie denn, ob die Leute, die halt Warsteiner trinken, was ja jetzt irgendwie, wie viele sagen, nicht wie ein Bier schmeckt, irgendwie dann da BrewDog trinken, wird spannend.
Das ist ja der kurz komplette Gegenteil,
ja,
ne?
Genau.
Aber Warsteiner muss halt was machen im Portfolio, weil die haben, ich glaube, 17% verloren oder sowas, sind die größten Verlierer in der letzten Zeit.
Ja.
Und für die war das jetzt vielleicht ein Strohhalm, wo sie sich dann nochmal festklammern und sagen, so, dann lass uns wenigstens bei den Bierspezialitäten irgendwie uns dann gut aufstellen.
Ja.
Und jetzt mal gucken, was das bringt. Also ich habe es bei Crew, habe ich tatsächlich auch das überhaupt nicht gemerkt, diese Partnerschaft. Also hier oben, ne? Wir sind ja auch nicht,
sagen, ich wollte gerade sagen, wir sind
wahrscheinlich stärker, ne? Ein bisschen außerhalb ihres Kernmarkts.
Genau.
Aber BrewDog wollen im Gegensatz zu dir die Weltherrschaft, Sascha.
Ja, go for it.
können sie haben, so wie ein bisschen was hier, ne? In Norddeutschland machen können, so können sie die Weltherrschaft haben.
Ja.
Jemand, der die Weltherrschaft vielleicht jetzt auch nicht möchte, obwohl er eine klare Mission hat, nämlich Bio-Bier ist Fiete von Wildwuchs. Und Fiete sagt auch, die haben die Preise gerade angepasst, nicht in dem Umfang, wie die Beschaffungskosten gestiegen sind, um nicht zu viele Kunden zu verlieren. Und sie werden personell sich auch jetzt nicht großartig verkleinern. Sie machen es automatisch, weil jemand in Mutterschaftsurlaub geht sozusagen.
Ach so, ja, gut.
Sie planen halt eben keine krisenbedingten Entlassungen, gehen auch davon aus, dass sie mit der aktuellen Personalsituation in nächster Zeit auskommen werden. Aber es ist eben nicht leicht, das, was teurer wird, dann entsprechend auch weiterzugeben, sagen auch sie. Und selbiges, um das nochmal, hören wir auch aus Kiel. Die sagen, sie blicken nicht wirklich optimistisch.
Also von Lille aus Kiel, ne?
Genau, Entschuldigung, genau. Florian Scheske, Lillebräu aus Kiel, der sagt, im Moment schaut er nicht so positiv auf die kommenden Monate und die versuchen im ersten Schritt in den kommenden Monaten einfach so wenig wie möglich auszugeben, um die Liquidität zu schonen. Kurzarbeit bei aufkommender Nichtbeschäftigung wäre auch eine Option im Winter, bevor sie jemanden entlassen müssten. Und sie haben bisher keine Informationen zu gestiegenen Strompreisen erhalten, aber eben merken die erhöhten Preise für Glasmalz und Logipack. Diese versuchen wir durch eine Preiserhöhung ab dem 1.10. eben bereits zu kompensieren. Bricht der Markt ein, werden wir auch Teile der Produktion stilllegen oder gegebenenfalls an den Personalschlüssel ran müssen. Und die nächsten 2 Jahre zu planen fällt schwer. Deshalb konzentrieren Sie sich gerade erst nur auf die Halbjahre. Ist das auch eine Lösung, zu sagen, wir planen jetzt gar nicht so weit voraus, um durch die Krise zu kommen, sondern nur die nächsten 6 Monate zu betrachten?
Geht ehrlich gesagt gerade nicht anders. Also
wir wissen ja auch gar nicht, was jetzt nochmal Corona-technisch kommt.
Ja, eben.
Also das ist ja so, die haben uns Winter ja, die haben uns ja jetzt im größten Hochsommer schon wieder Angst gemacht vom Herbst und vom Winter. Und deswegen kann man einfach nicht langfristig planen. Das funktioniert im Moment gar nicht.
Stimmt, da wart ihr ja auch gezwungen, lange sehr flexibel zu reagieren, ne? Ja.
Also es war. Ich bin ja quasi zum Überquell gekommen und 3 Monate später war der Lockdown da. Also meine erste Aufgabe im Marketing war einfach komplett umzustellen und dann zu überlegen, ey, wie erreiche ich jetzt die Leute daheim? Mhm. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt mit unseren Absolut. YouTube-Shows und sowas, die wir gemacht haben. Viele Verkostungen gemacht, auch direkt Firmen-Events angeboten, digital und sowas. Das war cool. Das war auch sehr, sehr gut, um, ich sag mal, eine
Kundenbindung.
Ja, eine Kundenbindung und vor allem neue Fans aufzubauen. Mhm. Dafür war es echt super. Ich glaube auch deswegen läuft es jetzt gerade eben so nach Corona auch im Überquell selber sehr, sehr gut, weil sich da vielleicht vieles rumgesprochen hatte und aber ja, das ist jetzt trotzdem nicht so, dass man damit ja mega viel Geld verdient hat, ne? Sondern das war wirklich eher Community-Geschichte.
Ja.
Wie wichtig ist denn, um nochmal auf den Bereich Kooperation zurückzukommen, wie wichtig ist der Bereich Kooperation und müssten die Hamburger Brauereien, um jetzt nur für den Hamburger Markt mal zu sprechen, da enger zusammenarbeiten?
Auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon diese Senatsbock-Geschichte oder was wir haben, wo wir gemeinsam auch rausgehen und sagen, wir alle Brauereien machen zusammen Vertrieb, machen Marketing für einen Sechser. Ist natürlich zu überlegen, ob man dann darüber hinaus auch nochmal eine Hamburg-Box mit verschiedenen Brauereien zum Beispiel machen könnte oder solche Sachen so. Also da ist natürlich noch nicht alles ausgeschöpft. Klar hat man sich erstmal genauso wie alle anderen Brauereien erstmal hingestellt und gesagt, wir wuppen das schon, wir müssen da selber gucken, wo wir bleiben und sowas. Aber es gab solche Sachen ja auch mit der Bierkultur zum Beispiel. Ist das Bierkultur? Bierkultur?
Ich glaube ja.
Ja, ne? Genau. Also es war ja ein Zusammenschluss von Brauereien, die dann deutschlandweit Vertrieb machen wollten, wo wir mit dem Überquell dann kurz nachdem ich dort war, dann auch raus sind. Ich habe auch gesagt, also deutschlandweit, es bringt halt jetzt in dem Momentum eigentlich noch nichts, wo wir gerade sind. Wir müssen erst mal schauen, dass wir den Heimatmarkt im Griff haben und dann geht's weiter. Aber das war so. Das waren, glaube ich, 6, 7 Brauereien, die zusammen Vertrieb gemacht haben und die dann eben an die Metro rangegangen sind und so weiter und dann Regale gemacht haben. Das hat aber auch nicht besonders gut funktioniert, muss man sagen. Also wir hatten da als Überquell draufgezahlt am Ende, am Ende von der ganzen Geschichte. Aber dass da noch nicht alles vorbei ist und man natürlich dann nochmal schauen kann, dass man mehr macht über den Senatsbock hinaus, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wir haben hier in Hamburg noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis, alles miteinander. Die Brauer kennen sich alle gut. Die Beer Week ist gerade mit 45 Locations, 23 Brauereien, die alle zusammen was machen. Das ist bei uns vielleicht sogar nochmal viel besser als in anderen Städten. Also das wäre wirklich sowas, wo man nochmal drüber nachdenken kann, sich nochmal hinsetzen muss und sagen kann, wenn jetzt schon diese ganzen Kosten auf uns zukommen, dann lasst uns doch wenigstens im Vertrieb zusammenarbeiten und wir machen dann einen Sechser oder 2 Sechser oder irgendwie sowas zusammen, die man sich kaufen kann. Vielleicht einen traditionellen und einen Crafty, abgefahrenen, sowas. Das sind natürlich auch Sachen, was man sich jetzt überlegen muss.
Ja, ich denke auch, dass es mit Sicherheit Synergien gibt, die man noch besser nutzen kann und Energien bündeln kann hier. Nicht nur vertriebsmäßig, sondern auch im Einkauf irgendwie, weil wir alle brauen mit Malz, Hopfen und Hefe und brauchen Leergut und so weiter. Ja, und es ist auch nicht so, als würden wir nicht miteinander sprechen irgendwie und uns austauschen, was die Situation angeht. Also
die Frage ist eben, der Kuchen wird ja nicht größer, Du hast es ja gerade eben auch schon erwähnt in deinen Zahlen, Danny, dass der Markt der Craft-Bier-trinkenden, ich sage jetzt mal Craft-Bier-trinkenden oder Bier-Spezialitäten-trinkenden Menschen, der ist nicht wahnsinnig viel größer geworden. Der Kuchen ist also nicht größer geworden, aber die Anzahl der Brauereien ist gestiegen. Das haben wir natürlich auch hier in Hamburg erlebt. Das hat in den letzten, zu unserer Riesenfreude, hat sich in den letzten Jahren ja wahnsinnig viel getan. Ja. So, und dann gibt es natürlich zwei oder mehrere Strategien, wie man damit umgeht. Jede Brauerei braucht ja für sich Umsatz, so. Das heißt, da haben wir natürlich automatisch auch eine Wettbewerbssituation. Die ist ja auch da, ne? Kommt man da mit einem freundschaftlichen Verhältnis noch gut durch diese Zeit jetzt, wo der Kuchen, sag ich mal, angespannter wird? Weil
ich pool bei den anderen immer die Etiketten ab im Supermarkt. Ah, Quatsch. Eiskalt auf uns stellen.
Machst den eher in Code unleserlich.
Ja, genau. Den ganzen Tag nichts anderes.
Oder heimlich so andere Preise draufkleben, die teurer sind oder sowas.
Alles MRD draufstempeln.
Ja. Also ich glaube, man ist trotzdem jetzt im Moment noch so, dass man gerne zusammenarbeitet und eher dem anderen auch was gönnt, als da irgendwie Feindbilder aufzubauen, sondern das sind dann eher die jetzt überhaupt nicht mehr dazu gehören wollen und lieber bei den Großen mitspielen wollen. Das ist vielleicht eher so, dass man die dann ein bisschen schief anschaut, aber so unter uns Kleinen, glaube ich, freuen wir uns eher, wenn es bei dem anderen gut läuft. Also deswegen auch so, ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass es bei euch so weit jetzt dann ist, weil ich hatte das eigentlich immer auch das Gefühl, dass ihr sehr gut in Hamburg unterwegs wart, in den Supermärkten, in den Getränkemärkten und sowas und hab da mich eigentlich wirklich gefreut, so dass das läuft, so, ne? Ja,
ich glaube auch, also auch wenn die Zahlen jetzt nicht durch die Gecke gehen, aber ich bin mir sicher, dass da draußen genug Menschen rumlaufen, die per se bereit wären, anderes Bier zu trinken. Wir müssen wirklich nur Mittel und Wege finden, auf Strecke, die auch dran zu kommen. Und ich glaube, das ist der Key, ehrlich gesagt.
Angeblich ist der Preis ja gar nicht so entscheidend bei der Bierauswahl, laut Statistiken.
Ja, also bei mir, ich hatte noch eine Statistik, da war der Geschmack das Wichtigste natürlich. Hm. Und auf Platz 2 kam aber dann auch schon der Preis. Aber da waren dann sehr viel nah beieinander. Also das waren Mehrfachnennungen. 95,3% haben gesagt, der Geschmack ist wichtig. Beim Preis waren es fast 40%, Herkunft 35%. Was haben wir dann noch? Dann ging es dann eher dann so um die Marke und so saisonale Angebote, also so Sommerbiere, solche Sachen waren dann da noch dann. Aber Geschmack ist am wichtigsten und dann kommt auch schon der Preis als nächstes. Also wir sind schon in Deutschland sehr preissensibel, auf jeden Fall.
Also ich glaube schon, dass die Leute, die eher IPAs oder Imperial Stouts oder eher Biere kaufen, die auch ein Ticken teurer sind an für sich, nicht so preisempfindlich sind, wenn die Flasche jetzt 20 Cent mehr kostet. Das
glaube ich.
Da wird es, glaube ich, keinen Riesenabriss geben. Ja. Aber so bei den Pilzgeschichten, wo wir es vielleicht gerade geschafft haben, dass die Leute Kisten kaufen und nicht nur einen Träger und das auch regelmäßiger, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht eine Kiste weniger im Monat wird. In der Woche hätte ich was gesagt, aber naja.
Da hatte ich auch noch eine ganz interessante Statistik. Und zwar, wie viel Craft Beer wird denn überhaupt getrunken? So, ne, die war ja auch in dieser Befragung. Und da ist es so, im Durchschnitt konsumieren die Teilnehmer eine Flasche pro Woche, wobei 67,3% kein Craft Beer trinken, 29,5% 1 bis 5 Flaschen und nur 3,2% eine Anzahl größer als 5.
Von allen Biertrinkern?
Von denen, die da befragt wurden.
Ach so, also okay.
Da in der Fortschritt, genau, war das auch, was da befragt wurden, die knapp 1000 Leute. Und das ist halt dann schon, wenn man das so knallhart sieht und sagt, im Durchschnitt ist es jetzt eine Flasche pro Woche, hochgerechnet auf die 54 Wochen, die wir haben, dann sind es ein bisschen mehr als zwei Kisten.
Ja.
Im Durchschnitt, das ist halt zu wenig. Ne? Und diese 3,2%, eine Anzahl größer als 5, das wären eigentlich die wir bräuchten. Die dann halt sagen, ich trinke am Freitag 2 und am Samstag trinke ich 3 Craft-Biere. Das wäre eigentlich so das, wo wir irgendwie hinwollen.
Ja.
So. Ich glaube, wir alle halten den Schnitt hoch, die hier am Tisch sitzen. Das ist dann schon nochmal eine größere Anzahl, aber Ja.
Ich bin in einer neuen Büro-WG. Auch da ziehe ich den Schnitt jetzt gemeinsam mit meinen neuen Bürogenossen und Genossinnen hoch.
Das machst du sehr
gut. Alleine, das mache ich sehr gut.
Vielleicht hier dann hier auch allgemein nochmal einen Aufruf. Jeder Craftbeer-Fan sollte sich seine 5 bis 10 Freunde mal schnappen und immer ein bisschen mehr zu Craftbeer trinken. Dann geht es uns allen, glaube ich, blauer rein.
Also eins die Woche ist zu wenig, das ist überhaupt keine Frage.
Ja.
Ja, aber so, nun sagtest du ja gerade eben, Danny, es sind Fehler gemacht worden, ein paar haben wir schon angesprochen, die können wir ausmerzen, aber das ist natürlich eine Idealsituation, in der wir uns nicht befinden, deshalb sitzen wir ja zusammen, weil jetzt gerade ist Krise und das, was du erwähnt hast, Kooperation ist ein Thema, das könnte man jetzt angehen, aber andere Geschichten, mehr noch zum Beispiel dorthin gehen, wo die Leute sind und ihnen die Geschichte erzählen, zum Beispiel im Supermarkt, das ist gerade erst recht nicht drin, weil da spart ihr ja sogar jetzt einen Vertrieb ein. Das heißt, alles das, was sie jetzt tun müssten, um noch mehr Leute für ein handgemachtes Bier zu interessieren, für die Geschichte, kann ja jetzt gerade nicht stattfinden. Wo gibt's denn da den Ausweg?
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also so ad hoc wüsste ich das auch nicht. Ne? Wir können halt nur bei uns irgendwie noch in der Brauerei, in der Gastro nochmal mehr machen. Vielleicht dann auch wirklich nochmal mit dem Supermarkt sprechen, zu sagen so, hey, wie können wir denn, wir würden gerne irgendwie das Produkt besser erklären am Point of Sale. Können wir nochmal was machen? Was gibt's da? Es ist im Moment eine schwierige Situation. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir uns komplett rauswinden können in den nächsten 1-2 Jahren, weil eben diese ganzen Preissteigerungen nochmal auf uns zukommen. Ja, also sowas wie die Hamburg Beer Week natürlich, um da dann nochmal mehr Leute zu erreichen, ist natürlich ein Tool auch. Das haben wir jetzt aber auch bald ausgeschöpft. Also 45 Locations in Hamburg, das ist schon ordentlich und über 200 Events. So, vielleicht müsste man eher schauen, dass man sagt so, hey, wir machen das doch bei der Beer Week so gut. Jede Location müsste selber vielleicht nochmal mehr machen im Jahr und nicht nur geballt auf diese eine Woche oder 10 Tage, die wir jetzt irgendwie haben. Das ist vielleicht auch nochmal was, nochmal mehr Infoveranstaltungen, nochmal mehr über Bier reden und den Leuten das erklären und vor allem auch, ich glaube auch in letzter Zeit ist so ein bisschen so die Herkunft der ganzen Rohstoffe ein bisschen auf der Strecke geblieben, so den Leuten den Mehrwert von Craft Beer nochmal klar zu machen, hey, wir haben hier hochwertige Malze drin, wir haben geilen Hopfen, der Brauer ist hier Kollege Schnürschuh und der macht das schon sein Leben lang und macht es richtig geil und diese ganzen Sachen so, ne? Dass wir vielleicht am Anfang sogar noch mehr gemacht haben als jetzt in der letzten Zeit. So, vielleicht ist das der Key, dass man einfach wirklich über diesen Knowledge hinkommt und dann natürlich sich Leute sucht, die vielleicht dann auch damit rausgehen und es den Leuten weitererzählen. So, ne? Blogger,
ich bin da voll und ganz bei dir. Also die Leute an die Basis holen und den Erlebnis geben am Produkt dort, wo es produziert wird, weil näher, frischer geht's nicht.
Aber Regine, du hast ja auch schon gemerkt jetzt in letzter Zeit, wenn du mit Presse und so weiter über Bierthemen gesprochen hast, Bierthemen sind gerade nicht angepfiffen.
Nein, Bierthemen sind gerade im Regional oder im Lokalen vielleicht noch. Da geht Bier immer noch ganz gut. Aber im überregionalen im Genussmagazin immer noch schwierig. Das hängt immer noch hinter Wein. Wein ist irgendwie offensichtlich keine Droge und kein Alkohol. Das Bier offensichtlich schon.
Das ist interessant, ne? Dass das also so einfach so ein schlechter Ruf.
Ich habe hingegen eine Einladung bekommen in eine Talkshow, wo wir über Bier als Droge sprechen wollten. Also das ist tatsächlich, Bier inzwischen wird so kategorisiert, dass wir da es ist ja auch eine willkürliche Entscheidung, dass zum Beispiel Cannabisprodukte verboten waren bisher und Bier nicht. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber es ist tatsächlich so, dass das Lebensmittel an sich, gerade gesellschaftlich gesehen, in einer Alkoholdiskussion nicht den besten Ruf hat.
Schade.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Sehr schade.
Traurig.
Sehr traurig. Sagen, das ist dann ausgerechnet eigentlich bei dem Produkt, was noch am wenigsten Alkohol von den ganzen Geschichten aufweist, dann hingestellt wird als Droge und im Vergleich.
Vor allem, weil es extrem gute alkoholfreie Varianten gibt. Ja. Also auch diverse da draußen alkoholfreien Wein, finde ich eher so meh.
Das ist schwierig bisher noch, das ist richtig.
Ja. Also ich will aber jetzt auch nicht abstreiten, prinzipiell, dass wir in Deutschland schon auch so ein bisschen Alkoholproblem haben. Das will ich auch überhaupt gar nicht abstreiten. Volksdroge, Alkohol ist schon klar so. Aber ich glaube jetzt wirklich, dass da Bier noch das Ungefährlichste von der ganzen Geschichte ist.
Aber es ist eben überall verfügbar und da kommt diese Diskussion natürlich her.
Ja,
aber
definitiv.
Das macht es vielleicht teilweise oder im kleinen Bereich, im kleinen Umfang noch zusätzlich schwerer, sage ich mal,
aber
diese Geschichte zu erzählen.
Das ist ja auch wieder den Fehler, den wir gemacht haben, der jetzt nicht von den Craft-Brauern kommt, sondern vorher schon von den Industriebrauern. Die hatten ein super Produkt, was super geil hergestellt wird, was hochwertig ist, wo du Geschichte über Hopfen, über Malz erzählen kannst und so weiter. Und alle haben nur über die deutsche Nationalmannschaft und den Regenwald und geredet und sind mit dem grünen Segelschiff übers Meer gefahren und sowas, was alles nur so Illusionen waren. Aber nie hat jemand über das Produkt, beim Wein war es immer so, der Winzer war im Vordergrund gestanden, der war der, um den es ging. Es wurde ganz schnell über Pairings gesprochen, über Weißwein zum Fisch, über Rotwein zum Wild und so weiter. Das kleine 1x1 kennt irgendwie jeder und beim Bier ist es immer nur Pilz zur Currywurst oder irgendwie sowas. Also ne, da wurden schon von vornherein, wenn man das anders angegangen und hätte das so gemacht wie die Winzer, dann würden wir auch nicht da stehen, wo wir jetzt stehen, ganz sicher.
Gruß nach Berlin, ne? Zu Lemke.
Stimmt.
Der gesagt hat, großer Fehler, die Winzer konnten ihre Geschichten schon immer besser erzählen, das konnten wir in der Bierbranche noch nie. Und der damals mit japanischen Spießchen anfangen wollte, das Bier, das
und
Bier zu pären.
20 Sorten Bier am Hahn vor 20
genau,
Jahren. So.
Vor 20 Jahren.
Super, super Idee.
Naja.
Ja, aber das Problem, glaube ich, ist halt eben auch dabei, man hat dann eben geguckt, dass man die Unterscheidung für die Industriebiere eher dadurch macht, das eine ist ein Segelschiff und das andere ist im Wald und so, statt über den Geschmack es zu machen. So. Das ist leider das Problem, dass man den Geschmack völlig außen vor gelassen hat und dann hat man irgendwie 5, 6 verschiedene Biere, die man im Blindtest kaum auseinanderhalten kann und das Einzige ist halt irgendwie das, was da als Werbung verkauft wird. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Ja, aber da muss man jetzt irgendwie raus.
Ja.
Und die Situation ist ja auch hier nicht wie in den USA. Es sind ja jetzt keine total fürchterlichen, verwässerten Biere, die wir hier am Start haben. Das ist ja ein qualitatives, gutes Produkt. Das auch
ja,
das
eben,
ist vielleicht langweilig.
Qualitativ zu hochwertig
aber
und
ist,
leider zu günstig.
Ja, genau. Also, aber am Ende ist es eine andere Ausgangslage auch hier.
Ja.
Wir wollen ja Vielfalt, wir wollen mehr Vielfalt. Auch ihr werdet hier mehr Vielfalt brauen, hoffentlich noch, auch wenn ihr jetzt Teile der Produktion stilllegt, Sascha.
Ja, das heißt nicht, dass ich weniger verschiedene Biere brauen werde. Das okay. Definitiv nicht. Also weiter Bier brauen, weiter Bier trinken vor allen Dingen. weiter verschiedene Biere brauen, also das definitiv.
Mhm. Okay, also diesbezüglich schränkt ihr euch nicht ein oder du
nein,
nicht?
Nein, 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 nein. Auch an der Qualität werde ich definitiv nicht sparen. Also ich werde nicht irgendwie günstiger Malz einkaufen oder weniger Hopfen irgendwo reinschmeißen oder sonst wie. Das auf keinen Fall. Nur insgesamt ein bisschen weniger mit leider weniger Leuten oder kleinerem Team.
Und du wirst wieder mehr ran müssen?
Ja.
Ich meine, du warst ja eigentlich immer hier.
Ja, das auf jeden Fall. Aber mit mehr Leuten ist halt immer netter, ne?
Ja.
Also es sind ja auch keine irgendwie anonymen Angestellten, die rumlaufen. Also, es sind auch irgendwie Freunde und trinken danach noch Bier und trinken auch jetzt noch danach Bier. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig auch.
Stefan, du hast ja eine der Statistiken geangelt.
Genau. Ich dachte, wir machen zwischendurch mal ein kleines Quiz irgendwie. Daniel kann das wissen. Mal sehen, was Sascha dazu sagt. Und zwar Umfrage, welche der folgenden Craft-Bier-Marken kennen Sie? Was glaubt ihr, ist Platz 1?
Störtebäcker.
Richtig.
Achso.
Stimmt, das habe ich ganz. Sascha, was wolltest du sagen? Ich bin schlechter Quizmaster.
Ja, scheiße. mir wäre spontan gar nichts eingefallen.
Gibt es andere
Störtebäcker?
Marken? Störtebäcker
ist, ja.
Also tatsächlich ganz, wobei die ja nicht mal also sagen, sie sind ja nicht mal Craft. Die sind ja, machen ja Bierspezialitäten. Was glaubt ihr, ist Platz 2? Mit ziemlich viel Abstand tatsächlich.
Zu Störtebäcker. Ja. Dann.
Da wird sowas wie Ratian dann schon kommen.
Nee, ich würde entweder sagen Werlo oder wie hieß das denn von Kraftwerk? Oder doch Kraftwerk?
Kraftwerk.
Ach, Kraftwerk von Bitburger, ne?
Ja. Ja. Platz 3 machen wir noch.
Da gebe ich schon die Ideen aus, ehrlich gesagt. Ich versuche zu erkennen, wie viele Buchstaben das
sind. Spicken gilt nicht.
Möchtest du meine Lesebrille rein?
Nein.
Platz 3 ist tatsächlich Meisel und Friends.
Ach so, ja klar. Ja, ja.
Wenn man das natürlich getrennt vom Meisel sieht, was ich jetzt nicht irgendwie als Craft klar
habe. Meisel und Friends hätte mir auch, hätte ich sogar gedacht, auf Platz 1, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich die, wenn du mir die drei Namen gesagt hättest und ich hätte sie rangeordnen sollen, müssen, ja. Genau, hätte ich Meisels 1, Störtebeker 2, Kraftwerk 3.
Ich finde es ja immer so lustig, wie stark man in seiner eigenen Blase ist, weil gerade eben sagte einer von euch beiden Berlo. Berlo ist tatsächlich im unteren Drittel hier mit 6%.
Ja.
Und Landgang ist sogar noch drüber auf Platz 21.
Ach was, echt? Ja,
weil da kommt es aber wahrscheinlich auch wieder drauf an, wo die
davon sagen.
Natürlich, aber ich möchte trotzdem das einfach aber, mal so mitgeben. Das ist doch schon mal durchaus gut.
Das ist spannend.
Ne?
Ja, in der Tat.
Wer ist denn da sonst oben noch so mit?
Ich würde sagen, ach, Berliner Berg ist da noch drauf, ja klar.
Hopfmeister ist Platz 4, Ratsherrn ist Platz 5, dann kommt Brewdog, Rügener Inselbrauerei, dann
648 Befragte, 18 bis 69 Jahre.
Ja.
Personen, die sicher schon auch einmal Kraftbier getrunken haben. Februar 2022.
Spannend. Ja, aber Störtebeker ist extrem stark, ne?
Ja.
Von Anfang an gewesen, ja, mit die am längsten mit dabei sind, früh genug schon auf die Schatzkiste gegangen, ansonsten immer gute Biere gemacht.
Mega präsent im Supermarkt.
Auch okay.
Ja.
Das ist schon, ja, viel richtig gemacht, ne?
Ja. Ja, die stehen auch, also im Supermarkt ja meistens auch nicht in der Craft-Ecke, sondern irgendwie so dazwischen sozusagen, ne? Ja. Und das ist vielleicht auch der richtige Weg gewesen, so. Ja.
Okay.
Aber finde ich jetzt ehrlicherweise auch beruhigend. Dann.
So. Ich finde es auch gut, dass wir dich mit einem guten Gefühl hier rauslassen. Soll ich dir das? Ich habe das auf dem Rechner. Ich kann dir das auch hier lassen. Dann kannst du dir das irgendwo einlaminieren und hinpinnen. Ja, solche Sachen kommen für schlechte Zeiten. Also.
Preise und solche Geschichten kommen aufs Klo bei uns.
Ja, siehst du. Lass ich dir gerne hier. Für die Toilette.
Ja, danke,
könnt ihr
danke.
Hier, wenn ihr euch dafür interessiert, müsst ihr zu Landgang gehen. Auf der Toilette findet ihr einen Ausdruck dieser Statistik.
Aber hier sind auch Sachen, interessante Sachen drauf. Hier sind Lindemanns, Camden Town Brewery.
Interessant, ne?
Also, da war ich schon mal tatsächlich, aber dass die genannt werden.
Auch Propeller hier. Zum Beispiel. Propeller ist auch so, habe ich echt schon lange nichts mehr von gehört.
Die hatten
wir
noch?
Im Craft Beer Store hatten wir die ja immer. Die hatten diese zwei Sorten.
Ja.
Weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt.
Mini Brewer Fest.
Anchor ist auch dabei zum Beispiel. Ein Stück aus Island. Es sind viele Sachen, die wir da irgendwie im Craft Beer Store auch mit haben.
Ja, ist interessant, ne? Dass dann also teilweise ja sehr crafty und dann demgegenüber halt irgend so Störtebäcker, ne?
Hm.
Aber es ist vielleicht auch diese, ja, keine Ahnung, ob sie eine riesige Liste hatten, einfach nur ankreuzen mussten.
Donnersberger.
Ja, also die werden so.
Ich wollte nicht fragen.
Einfach die Marken, die sie kennen, genannt haben. So.
Ja, okay. Ja, also haben sie die aus dem Hut genannt oder hatten die einfach nur eine Riesenliste und sollten ankreuzen, was sie schon mal gehört haben?
Das wurde hier nicht spezifiziert.
Ja, das ist natürlich die Frage. Naja. Ne? Viel Anker, erstaunlich.
Ja.
Hans Kraft ist auch noch und wir wissen alle, Hans Kraft, da ändert sich ja auch einiges. Hat ein Gespür für die Krise, der gute Mann, offensichtlich.
Ja.
Sascha, denkst du manchmal daran, das alles an den Nagel zu hängen?
Nee. Tatsächlich auf keinen Fall, nee. Also im Nachhinein würde ich bestimmt ein paar Sachen anders machen hier irgendwie, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und mache es auf jeden Fall weiter.
Was würdest du anders machen?
Ach, ich würde von Anfang an die Biere ein bisschen anders brauen. Im Nachhinein würde ich tatsächlich mit dem Pilz starten. Wir sind ohne Pilz gestartet auch. Mittlerweile habe ich viel gelernt über Vertrieb, über Qualitätskontrolle etc. Ich meine, ich habe ja auch in einer relativ kleinen Brauerei gelernt und vieles, was ich hier mache, habe ich mir dann früher oder später selbst beigebracht beziehungsweise aufgesaugt von anderen Kollegen. Ich würde die Bar einen Ticken größer machen.
Das auch so machen, dass man es besser heizen kann im
Winter. Ja, genau. Und ich habe keine Industriehalle. Und hier und da, also ja, würden bestimmt noch einige Sachen einfallen, die man hätte besser oder anders machen können. Aber im Großen und Ganzen glaube ich immer noch, dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind, auch wenn wir jetzt eine kleine Abzweigung nehmen, die wir vielleicht vorher nicht so geplant hatten, die wir vielleicht auch vorher nicht so gesehen haben, aber machen wir halt nochmal einen Umweg und dann geht's weiter. Also
letztlich nur dornige Chancen, ne?
Ja, ja.
Oh, kannst du poetisch sein. Danny, der ja auch DJ ist, bleibst du dem Bier treu oder planst du den Absprung?
Nee, dem Bier bleibe ich auf jeden Fall treu. Ich bin jetzt auf eine 4-Tage-Woche runtergegangen wegen dem DJing. Das ist schon mal ganz gut, dass ich nicht komplett irgendwie immer. Aber dem Bier bleibe ich natürlich treu. Ich bin halt.
Das sind 4 Tage, 3 Nächte, auch, oder?
Ja. Genau. Und ich bin auch ja immer noch in meinem Running Club irgendwie jeden Mittwoch bei Beyond Beer. Da bleibe ich das auch so. Da wird auch immer noch groß diskutiert. Das ist so wie mein Craft Beer Stammtisch. Ich werde immer noch auf die Events gehen und so weiter. Und auch ich will auch nicht in einen anderen Job da gehen irgendwie. Dazu ist mir das Bier auch viel zu wichtig. Und macht viel zu viel Spaß, weil man einfach noch ein Produkt hat, das Leuten irgendwie Freude bereitet, das auch ein bisschen so sozialer Klebstoff ist. Und ja. Ich glaube, es gibt kein Produkt, was so viel Spaß macht wie Bier.
Glaube ich auch.
Das dahinter, das davor, das Produzieren, die Zutaten, alles.
Ja.
Und deswegen auf jeden Fall treu bleiben.
Ja.
Und auch alle da draußen, bitte treu bleiben.
Sehr gut.
Das wollten wir mit dieser Folge natürlich erreichen. Wir wollen einmal zeigen, was passiert hier überhaupt und warum gibt es diese Preiserhöhung, warum muss es die geben, damit die Leute einmal einen Einblick bekommen, was passiert überhaupt, was ist die letzten Jahre passiert und warum Treue hier sich auszahlen kann, weil sonst ist die Brauerei vielleicht am Ende weg und das wollen wir ja auch nicht.
Genau.
Also insofern. Kauft weiter gutes Bier.
Super, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, wir verlinken mal was von Danny in den Shownotes dieser Folge.
Genau.
Er macht es ja nicht alleine. Nenn noch einmal den Namen.
Bei was?
Na, deiner Band, eures Teams. Das ist ja keine Band, das ist ein DJ-Team.
Pizzado Universe mache ich zusammen mit meiner Freundin. Und ja, jetzt auch viel unterwegs. 55 Gigs gespielt bis jetzt. In dem
ja, sehr
Jahr.
Gut.
Also war einiges.
Sascha Bruns und Daniel Hertrich alias Danny. Zum Schluss noch ein kleiner DJ-Tipp. Aber ich hoffe, das Gespräch hat geholfen, die Zusammenhänge so ein bisschen aufzuschlüsseln.
Ja.
Oder wir hoffen, das ist ja das, was wir erreichen wollten mit dieser Folge, um zu zeigen, wie komplex diese Geschichte ist. Und wir sind da ja nicht mal vollends in die Tiefe gegangen,
ja,
sondern haben nur so ein paar Aspekte angesprochen. Und für so einen richtigen Deep Dive, da braucht man, glaube ich, noch ein bisschen länger, als wir es hier gebraucht oder umgesetzt haben.
Vielleicht auch für den normalen Konsumenten auch gar nicht so spannend. Also ich glaube, so das, was einen interessiert und was man wissen möchte, haben wir, glaube ich, alles behandelt.
Hm. Was ist dir im Kopf geblieben am meisten als Problematik nach diesem Gespräch? Wie bist du nach Hause gefahren?
Ja, ich fand's ganz spannend. Es gibt halt eben ganz viele Sachen, wo man halt nicht dran denkt, so im normalen Leben, dass die auch davon betroffen sein könnten. Also auch Glas und solche Sachen, ne? Es gibt so viele Aspekte oder halt Reinigungsmittel, dass es auch schwierig ist, Reinigungsmittel zu kriegen und sowas. Und jetzt ging ja auch gerade durch die Presse CO2-Mangel und so weiter. Es gibt so viel, was da noch mit reinspielt. Das ist wirklich spannend. Weil man ja auch dann immer nur denkt, ja, es sind die Energiepreise und so weiter. Nee, aber sind es in dem Bereich halt nicht. Es sind alle Preise, ne?
Ja. Wir werden sehen, was die nächsten 2 Jahre so bringen. So richtig leicht werden sie für die Brauereien, für die mittelständischen Brauereien, sicherlich auch für die Konzerne nicht. Wir haben gehört, die reagieren natürlich mit einem anderen Preisdruck und mit einer anderen Menge, die sie in den Markt drücken, erstmal. Aber es wird natürlich für keine Branche leicht, muss man auch dazu sagen.
Genau.
Das ist natürlich nur ein Teilbereich, das ist uns auch klar. Aber die Bierleute liegen uns natürlich besonders am Herzen. Und umso wichtiger ist es natürlich, wenn man es kann, die lokalen Brauereien vor Ort zu unterstützen. Ne?
Ja, genau.
Um da eine Biervielfalt auch zu erhalten. Ja,
Das war dieses Gespräch, die kleine Sonderfolge. Es wird natürlich regulär weitergehen. Wann erscheint die nächste Folge,
Stefan?
Die erscheint
am 30. September, Freitag, 30. September, morgens um 9.
Mhm, wie immer morgens um 9, die Zeit hast du dir ausgeguckt.
Genau.
Ich hätte ja eigentlich 8 oder 7 genommen, damit die Menschen, die vielleicht früh aufstehen, das schon in ihrem Postfach haben, aber du wolltest die 9.
Nee, muss ja nicht.
Man will ja auch nicht nerven. Also, die erscheint dann korrekt. Per Newsletter werden wir unsere HörerInnen und genau unsere AbonnentInnen auch darauf hinweisen und sie informieren, was es Schönes Neues gibt in dieser Folge und natürlich auch über diese Sonderfolge. Wenn ihr den Newsletter abonnieren mögt, könnt ihr das über unsere Homepage www.hopcast.de tun oder direkt bei Steady. Und es gibt die Möglichkeit, auch uns zu unterstützen. Hopcast ist ein leidenschaftsgetriebenes Objekt. Ab und zu haben wir Unterstützer, die die ein oder andere Folge vielleicht mit sponsoren. Das ist meist eher die Ausnahme und deckt natürlich bei weitem nicht unsere Kosten, die wir haben. Und wenn ihr sagt, diese zwei Nasen, die machen da so ein tolles Programm und ich schätze ihre Arbeit und ich möchte, dass die die Möglichkeit haben, vielleicht noch besser zu werden, denn das alles ist on top zu dem, was wir eh schon tun, dann helft uns doch gerne und unterstützt uns gerne. Das könnt ihr via Steady tun. Und ihr findet alles in den Shownotes zu dieser Folge. Da verlinken wir natürlich auch die Biere, die wir verkostet haben. Und wie gesagt, wenn ihr einfach mal im Kopf ein bisschen reisen möchtet, vielleicht nach Porto, dann besucht uns doch auch auf Instagram. Da kriegt ihr ein paar Inspirationen aus der portugiesischen Bierwelt gelegentlich.
Ja, sehr schön. Genau, ja. Dann sage ich mal, das war's für heute und tschüss.
Ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins. Podcast.